Panorama.
Herzlich willkommen zum Panorama, sagt Annie Kommiss. In der heutigen Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um das Thema Veränderung und wie Veränderung langfristig gelingen kann. Veränderung bedeutet ja einerseits loslassen, Abschied nehmen von alten, vielfach auch liebgewonnenen Gewohnheiten und das fällt uns oft schwer. Veränderung bedeutet andererseits aber auch Neuorientierung, Überwinden von Grenzen und neue Chancen. Mehr über dieses interessante und vielschichtige Thema hören wir es im heutigen Panorama. Zu Gast ist gleich der Psychologe und Psychotherapeut und Gründer des Instituts für Psychologie und Wirtschaft Telos, Elmar Deutsch aus Bozen. Im Panoramastudio zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nun der Psychologe und Psychotherapeut Dr. Elmar Deutsch aus Bozen. Grüß Gott und herzlich willkommen.
Guten Tag. Danke für die Einladung.
Herr Dr. Deutsch, wir sprechen heute wieder ein Thema an, das ja manchmal fast so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Und zwar geht es um Veränderung und es geht vor allem darum, wie Veränderung gelingen kann. Jetzt fangen wir ganz am Anfang an. Warum fallen uns denn Veränderungen so schwer?
Gute Frage. Es würde ja einleuchtend klingen. Verändern muss ja ein Kinderspiel sein. Die ganze Zeit verändert sich. Die Natur macht uns das vor. Überall. Alles verändert sich. Darf ich da den Theodor Fontane zitieren? Die Natur ist stärker als die Vorsätze. Allen Psychologen ist ziemlich klar, warum so strenge Vorsätze einfach nicht funktionieren. Denn wir Menschen können unser Verhalten nicht plötzlich ändern. Denn sehr vieles davon, der größte Teil, läuft ja im Unterbewussten ab und hat sich dort seit Jahren und meistens auch noch seit Jahrzehnten festgesetzt. Und Veränderung fällt uns deshalb umso schwerer, je älter wir werden. Denn jedes Jahr, das wir so leben, fixiert sich das weiterhin und die Tatsache, dass wir überhaupt noch leben, gibt uns ja auch noch Recht, so zu leben, wie wir bisher gelebt haben. Deshalb, je erfolgreicher auch ein Mensch ist, desto schwerer wird er sich tun mit der Veränderung. Wenn dann jetzt ein richtiger Rüttler passiert, dann wird er sich nicht leicht verändern. Jeden Tag gibt ihm der Erfolg Recht. Unsere Gewohnheiten, die wir uns so eingeprägt haben, die lieben uns ja. Die wollen nicht so einfach verschwinden, nur weil wir das sagen. Und deshalb alles, was mit Verhaltensänderung zu tun hat, mit Ändern von inneren Einstellungen, von Werten, alles das braucht Zeit. Das können wir nur langsam und geduldig trainieren. Dann kommt der Erfolg und hält. Sollte in der Regel auch für den Rest des Lebens halten, mindestens bis zu dem Moment, wo die nächste Veränderung fällig ist.
Also diese Veränderung oder allgemein Veränderung hat mit Loslassen zu tun, ja. Auch mit Abschied nehmen irgendwie, oder?
Ja, ja.
Von Gewohnheiten, gehört. Von etwas, das einem eben lieb und teuer ist. Eben dieses Loslassen, dieses Abschied nehmen ist wahrscheinlich auch schwer für uns, oder?
Ja, das ist schwer, obwohl wir das wissen müssten. Bitte denken Sie daran, wir wurden geboren und da fängt ja das Loslassen schon an mit dem Loslassen des Mutterleibs. Das ist aber die Voraussetzung, damit wir überhaupt leben. Und wenn wir das weiterverfolgen, das zieht sich ja durch. Mutterleib war es so schön und jetzt müssen wir plötzlich selbst trinken, selbst atmen. Haben wir uns an die Mutterbrust gewöhnt, dann kommt die Mutter plötzlich mit der Flasche. Haben wir uns an die Flasche gewöhnt, dann kommt sie mit dem Löffel Spinat. Und so geht's durch die Bank, durch das ganze Leben hindurch. Kindergarten, wir fangen klein an, weinen vielleicht beim Abschied die erste Woche. Dann gewöhnen wir uns langsam dran. Das nächste Jahr sind wir schon etwas größer. Spätestens im dritten Jahr sind wir die ganz Großen. Sind wir die Chefs im Kindergarten. Nix. Rüber in die Grundschule. Wieder ganz von vorne. Und so zieht sich das durch. Bis in die Gegenwart. Bis hinein. Ich stelle mir einfach vor, denken Sie an den letzten Urlaub. Wenn wir da anfangen im Hotel. Voriges Jahr waren die Betten aber nicht so weich und das Wetter war nicht so schwül, das Wasser wärmer oder kühler, nicht so viele Mücken, das Strand entweder leerer oder voller, je nachdem, wie es der Einzelne gerne hätte. Also es ist halt nichts in Ordnung. Ja, Und dann sind die 2 Wochen um und plötzlich ist der letzte Abend da und da denkt man, das war wirklich schön. Wir genießen den Abschied dort an der Bucht, spüren den Wind auf der Haut und denken, wunderbar. Jetzt würde es uns endlich richtig gut gefallen, müssen wir wieder gehen. Und dann geht es wieder los, dann sind wir wieder im Büro und schon wieder und so weiter. Und so geht es die ganze Zeit. Irgendwann mal werden unsere Freunde sterben, wir werden den Sarg tragen am Friedhof bei der Beerdigung. Und irgendwann mal werden wir selber da oben liegen in dem Sarg und dorthin getragen werden. Und das ist dann das Letzte, loslassen. Da müssen wir vor allem irdischen Abschied nehmen. Ja, und so möchte man meinen, das sind wir doch alle gewohnt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht dafür. Also unzählige natürlich Leserbriefe und Patienten, die uns Sachen erzählen. Aber das ist ein Beispiel, ist der Spengler-Test, den ich Ihnen da jetzt erzählen will und den Leuten, die jetzt dazuhören. Es waren einmal 3 Spengler. Und viele Jahre hatten sie Gießkannen aus Zinkblech hergestellt und gut verdient. Doch dann kamen die Plastikgießkannen auf. Die waren natürlich langlebiger, leichter und billiger. Der erste Spengler verkaufte deshalb ebenfalls Plastikgießkannen und lebte ganz gut davon. Der zweite sagte, ich bin ja eigentlich Spengler, arbeite mit Blech und nicht mit Plastik. Und folglich hat er sich auf Blechdächer umgestellt und war als Bauspengler glücklich und zufrieden. Der dritte hingegen, der wollte einfach nicht annehmen, dass sich die Zeiten geändert haben. Blieb auf seinem Blechkanne sitzen, hat natürlich immer weiter produziert, die Magazine waren voll, weil sie niemand mehr gekauft hat, höchstens ab und zu jemand aus Dekorationszwecken, der hat weiter produziert, nichts geändert und so ist er auf seinen Blechkannen sitzen geblieben und beklagt heute noch sein Schicksal. Da Frage an alle Hörerinnen und Hörer jetzt, welcher Spengler sind denn Sie? Wie gut gelingt es Ihnen, überholte, verbrauchte Ansichten loszulassen, von vermeintlich festen Gewohnheiten Abschied zu nehmen und eben damit bereit zu sein für das Neue?
Weiter im Panoramastudio zu Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Psychologe und Psychotherapeut Elmar Deutsch aus Bozen. Herr Dr. Deutsch, wir sprechen heute über Veränderung und wie Veränderung gelingen kann, aber hat eigentlich nie jemand an Sie die Frage gestellt, ja, wieso muss ich mich denn überhaupt verändern?
Durchaus, das passiert schon manchmal. Die Leute, die kommen, wollen ja irgendwas verändern, aber der Wunsch wäre halt schön, nicht ich soll mich verändern, sondern bitteschön die anderen. Und das ist gar nicht so selten, dass auch in der Einzeltherapie, da sitzt jemand auf der Therapie-Couch und die erste Frage heißt immer nach der Begrüßung, warum sitzen Sie da? Und dann höre ich ganz oft oder hören wir ganz oft den Satz, ja, wissen Sie, es geht um meine Frau. Die soll endlich einmal einsehen, das bla bla bla. Jetzt können wir uns vorstellen, da wird der Mann und der Therapeut werden nicht gemeinsam sehr viel ändern können, was die Frau betrifft, die ja gar nicht da ist und vielleicht gar nicht weiß, dass der Mann da ist. Und umgekehrt genauso. Bei Frauen ebenfalls. Na, wissen Sie, Herr Doktor, es geht um einen Mann. Er muss endlich einmal aufhören, bla bla bla. Vollkommen sinnlos. Selbstverständlich. Warum muss ich mich überhaupt verändern? Ja, wenn ich es nicht tue, verändert sich alles um mich herum. Sie kennen vielleicht aus der Wirtschaftspsychologie den Satz, Stillstand ist Rückschritt. Und das Gleiche gilt für jeden Menschen im Leben. Alles andere verändert sich. Das heißt, Kinder erhalten jung, Kinder zwingen zu verändern. Ja, stimmt. Stimmt, das geht, ständig gibt es was Neues. Immer wieder, immer wieder. Stillstand heißt Rückschritt. Irgendwann mal winkt die Pensionierung und da haben wir viele Fälle, wo Menschen sagen, endlich, wenn ich dann in Pension gehe, dann werde ich alle diese Dinge tun, die ich seit den letzten 30, 40 Jahren nicht dazugekommen bin. Naja, und dann kommt jener Tag und dann haben sie vielleicht ein Jahr zu tun, das Ganze nachzuholen, maximal drei. Ich habe noch keinen Fall gehabt, der 5 Jahre lang beschäftigt war. Nach spätestens 1 bis 3 Jahren fallen sie in ein tiefes Loch. Niemand braucht mich. Was soll ich denn tun? Ja, also egal, ob ich mich verändern mag oder nicht, die Veränderung passiert so und anders. Aber auch vor der Pensionierung, schauen Sie, wie oft passieren denn irgendwelche Schicksalsschläge, die uns so mit unvermittelter, unerbitterlicher Macht einfach hinzwingen zu einer Veränderung. Das können ganz dramatische sein, wie der Verlust eines Ehepartners, also eines Partners oder auch eines Kindes. Überhaupt auf der Hitliste der Tragödie steht es ganz oben, getoppt nur noch vom Selbstmord eines Kindes. Das sind dramatische Veränderungen. Da kann ich nicht einfach stur gleich weitermachen. Das geht nicht. Also ich muss mich verändern. Und wenn wir da beim Fenster hinausschauen in die Natur, dann sehen wir im Winter alles verdorrt. Vielleicht zugedeckt mit weißem, jungfräulichem Schnee. Ja, aber das bleibt ja nicht so. Da wird der Frühling, kommen die Knospen, dann wird Sommer, der Herbst und schon wieder der Winter. Ständige Veränderung. Wir mögen das gar nicht. Dieses Loslassen mögen wir einfach nicht. Jetzt habe ich etwas erarbeitet, dann mag ich das behalten. Wir wollen das Erreichte festhalten. Wir wollen einen geliebten Menschen festhalten. Und vergessen dabei ganz, je mehr ich ihn an mich presse, desto mehr will er weg. Ich muss jemanden loslassen können, damit er wieder kommt.
Sie haben vorhin was gesagt. Sie haben gesagt, ich muss mich verändern. Also das Thema Veränderung zieht sich durch unser ganzes Leben. Ja. Jetzt frage ich anders provokant, was ist, wenn ich mich verändern will? Mhm. Wie kann ich meine Ziele erreichen oder welche Voraussetzungen gibt es denn dafür?
Fange ich mal ganz vorne an, dieses Verändern wollen. Mal überprüfen, ist das überhaupt wahr? Will ich wirklich oder will ein Teil von mir die Veränderung, aber ein anderer Teil, na, am besten lassen wir alles, was ist. Deshalb misslingen wir so oft auch Veränderungsversuche, weil ich halt ein bisschen will, aber nicht richtig. Aber ich kann nicht ein bisschen schwanger sein. Das geht nicht. Also entweder oder. Und deshalb passiert dann nichts. Im Zweifelsfall, nein, geht's gleich weiter. Wir können einige Punkte herausfiltern, die sich bewährt haben, wenn jemand wirklich etwas verändern will, wenn jemand Ziele hat, die er erreichen will. Fangen wir mal an mit der ersten Voraussetzung. Das Ziel muss sein realistisch und erreichbar. Es ist völlig sinnlos, so aus dem Gefühl heraus, ich habe jetzt lange nichts getan und folglich hole ich jetzt schnell alles nach. Ich bin Schulabbrecher und ich will jetzt Matura oder wenn es geht, frisch gleich das Hochschulstudium in einem Jahr gleich nachholen. Das ist einfach sinnlos. Unmöglich. Also bitte realistisch und erreichbar. Viele gut gemeinte Vorsätze scheitern einfach deshalb, weil sie viel zu hoch gesteckt sind. Ja? Und das ist ein Trugschluss zu meinen, wenn wir uns so richtig titanische Ziele vornehmen, dann... Würden wir motiviert werden, aber das Gegenteil ist der Fall, merken wir ebenfalls in der Wirtschaft. Manche Unternehmensleitungen glauben, die Mitarbeiter mehr zu motivieren, wenn sie Umsatzziele ansetzen, die unrealistisch hoch sind, weil dann werden die schon sputen. Na, im Gegenteil, tun sie nicht, denn sie merken, das kann ich nicht erreichen, da kann ich gleich aufhören. Gell? Das heißt, wenn wir nicht schon seit Jahren hart trainiert haben, werden wir im nächsten Jahr weder Skiweltmeister werden noch Opernsänger und auch den Nobelpreis werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Also konzentrieren wir uns bitte besser auf das, was wir wirklich erreichen können. Auf kleine Dinge, erste Schritte, mit denen wir beginnen und die wir dann allmählich steigern können. Und wir genießen jeden einzelnen Etappensieg. Also, erste Voraussetzung, realistisch und erreichbar. Machen wir gleich die zweite. Positiv, konkret, gefühlsbetont und im Präsens. Ob wir unsere Ziele erreichen, hängt zu einem guten Teil auch davon ab, wie wir sie formulieren, nämlich für uns selbst formulieren. Gell? Nehmen wir als Beispiel den Jahreswechsel. Gell? Die formulieren dann so Zielsätze, viele Menschen, wie zum Beispiel, ja, ich werde dann nicht mehr rauchen. Oder ich versuche, mich nicht mehr zu ärgern. Oder ich werde mich bemühen, nicht mehr so viel zu arbeiten. Ja, wunderbar, sehr, sehr löblich und doch unwirksam. Warum denn? In diesen Sätzen sind gleich vier fatale Fallen. Also, das Wort nicht. Unser Unterbewusstes stolpert über das Wort nicht und macht genau das Gegenteil. Das heißt, wenn Sie Zielsätze haben, dann bittet uns, dass Sie ausschließlich positiv ausdrücken, nämlich das, was Sie wollen, nicht was Sie nicht wollen. Und wenn Ihnen ein Satz herausrutscht, der mit einem Nein oder nicht mehr anfängt, dann sprechen Sie ihn ruhig zu Ende, machen dann einen Beistrich dran, sagen das Wort sondern dazu und sagen das, was Sie schon wollen. Der zweite Fallstrick in diesen Formulierungen, die ich Ihnen vorher als Beispiel nannte, ist die Zeitform. Ja, ich werde, ja. Sicher werden Sie irgendwann, wenn das Wetter schön ist oder wenn sonst gerade nichts zu tun ist oder vielleicht im nächsten Schaltjahr oder dann, wenn Sie in Pension sind, ja. Wir kennen ja alle das Sprichwort morgen, nur nicht heute. Brauche für meine Zielsätze die Gegenwartsform. Der dritte Bremsklotz auf dem Weg zum Ziel ist in diesen Beispielen gewesen, so vage Formulierungen. Ich versuche, ich bemühe mich, ich nehme mir vor. Na ja, klar, wir können uns bloß vornehmen, bemühen. Sind ja nur Vorsätze. Und trotzdem, formulieren Sie Ihre Zielsätze so, als ob Sie wirklich bereits mitten auf der Zielgerade wären. Gell, denn wenn Sie bereits beim Start deklarieren, Sie würden es bloß versuchen, werden Sie nicht siegen. Spitzensportler gehen nicht umsonst regelmäßig zum Psychologen, um sich dort seelisch auf Sieg trimmen zu lassen, ist ganz klar. Ja, und die letzte Falle bei diesen Beispielen zur Formulierung. Es klingt zu mühsam alles. Ich werde nicht mehr rauchen. Ich versuche, mich nicht mehr zu ärgern. Das ist ja eine furchtbare Anstrengung. Und deshalb sage ich, bitte gefühlsbetont. Das soll freudig sein. Deswegen würde zum Beispiel so mit Zielsätze, die mit positiven Gefühlen geschmückt werden, die würden dann so lauten. Ich ersetze jede Zigarette durch einen frischen Apfel und nicht mehr rauchen. Oder statt mich zu ärgern, atme ich dreimal tief aus und genieße die Entspannung. Oder ich hole mir täglich meine Freizeit und habe Spaß dabei. Naja, das kann ja jeder, hört das gleich heraus. Was motiviert uns denn mehr? Das war die zweite Voraussetzung, also die Formulierung. Die dritte Voraussetzung, machen Sie Ihre Zielsätze so, dass Sie sie eindeutig überprüfen können. Ganz, ganz eindeutig. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Kuchentest. Sonntag, am leichtesten geht es ja nicht bei einem selber, sondern stellen Sie sich Ihre Mutter vor, die hat Kuchen gebacken, die Nachbarn eingeladen, die sitzen alle am Tisch rum, versuchen den Kuchen, sehr guter Kuchen. Wie antwortet da dann ihre Mutter? Sagt sie sowas wie, oh, danke, das freut mich. Ja, der Kuchen, den habe ich selber gern, da höre ich immer viel Lob, greift's tüchtig zu. Sagt sie sowas? Oder sagt sie eher, nein, den habe ich nur so ganz schnell gemacht. Eigentlich müsste man da viel mehr Sultaninen hinein tun und mehr bla 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 bla. Das heißt, ja, schnell sich selber mal schlecht machen. Sehen Sie, wir Menschen haben die Gewohnheit, uns selber schlecht zu machen. Und das ist der Grund, bitte formulieren Sie das so konkret, dass Sie eindeutig sagen können, ich habe mein Ziel erreicht. Denn sonst werden Sie sagen, naja, schon aber. Und Sie sind wieder in der Falle drin.